Geschichte hören, das ist gar nicht so einfach. Schließlich können wir erst seit etwas mehr als 100 Jahren Töne aufzeichnen. Die ganz alten Tondokumente, die brauchen dann auch vor allem eine Menge Fantasie, um zu erhören, um was es da genau geht. Alles aber vor, ich sag mal, Kaiser Wilhelm II. Ist unwiederbringlich verstummt. Oder doch nicht? Wie Historiker mit akustischen Quellen umgehen, sie deuten oder auch erst erstellen, berichtet Armin Himmelrath.
Wie klingt Geschichte? Auf bestimmte Sounds sind wir längst kollektiv geeicht.
Zum ersten Male wehen auf den öffentlichen Gebäuden Danzigs die Hakenkreuzfahnen.
Orchestrale und oft pompöse Musik, dazu der schnarrende Klang des Sprechers, na klar, das ist die Wochenschau und steht für Propaganda, Nationalsozialismus, Krieg. War das der Klang Deutschlands in den 40er Jahren? Sind solche Töne, überliefert auf einer Filmspule, authentisch? Nein, sagen die Historiker, denn die Vertonung der Wochenschaubilder erfolgte in der Regel nachträglich. Und gerade bei Kampfszenen oft mit Tönen, die lange vor Beginn des Zweiten Weltkriegs aufgenommen worden waren.
Männer der Danziger Heimwehr räuchern im Schutze eines Panzerwagens diesen gefährlichen Schlupfwinkel aus.
Eine Inszenierung, sonst nichts. In der Geschichtswissenschaft hat sich in den letzten Jahren eine neue Richtung entwickelt, Sound History. Die Klanghistoriker gehen etwa der Frage nach, wie Adolf Hitler privat geklungen hat. Seine Reden sind schließlich hinreichend bekannt.
Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben.
So jedenfalls hat Hitler privat ganz sicher nicht gesprochen. Ein Glücksfall für die Forscher, dass irgendwann mal ein Toningenieur bei einer Besprechung unbemerkt das Band mitlaufen ließ.
Ich wollte an sich noch im Herbst 39, wollte ich an sich noch den Westwirt zu durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, was wir hatten, das hat uns da behindert. Und unsere ganze Bewaffnung war ja, es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung.
Aber warum ist das wichtig, zu wissen, dass Hitler im normalen Alltagsgespräch so ganz anders klang als bei seinen Reden? Daniel Morath, Historiker an der Freien Universität Berlin.
Weil man die besondere Stimmpolitik von Hitler und seiner Reden, das ist ja irgendwie bekannt, dass es sozusagen für ihn eine wichtige Rolle gespielt hat und in der Propaganda des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber da kann man eben auch gerade über diese Differenz nochmal genauer darüber nachdenken. Wie hat es eigentlich funktioniert? Welche Mechanismen steckt man dahinter? Wie hat da die Mobilisierung stattgefunden? Insofern glaube ich schon, dass man mit solchen Quellen und auch mit solchen Fragen tatsächlich nochmal neue historische Erkenntnis produzieren kann.
Hitlers öffentliche Auftritte waren nicht nur in Optik und Gestik, sondern auch im Klang ganz gezielt so ausgerichtet, dass seine Zuhörer möglichst schnell aufgeputscht wurden. Doch während aus dem 20. Jahrhundert zahlreiche Klangdokumente existieren, stellt sich die Situation für frühere Epochen ganz anders dar. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde es möglich, Töne zu konservieren. Und vorher? Jan-Friedrich Missfelder von der Uni Zürich hat sich genau darauf spezialisiert.
Man kann die eigentlich immer nur über Umwege erforschen. Man kann eigentlich immer nur Wahrnehmungsspuren suchen von Klängen, die irgendwo einmal eine andere mediale Spur hinterlassen haben, in der Regel in Schriftzeugnissen, manchmal aber auch in Bildern, wo quasi Klangquellen entweder abgebildet worden sind direkt oder es jemand gegeben hat, der sozusagen seine Klangerfahrungen schriftlich niedergelegt hat.
Missfelder selbst forscht zum Klang der Stadt Zürich kurz vor 1800, als die Franzosen die Stadt eingenommen hatten. Und er hat einen Ohrenzeugen gefunden.
Das ist ein Buchbindermeister, der in den Umwälzungen der napoleonischen Kriege eingebunden wird und der quasi protokolliert in einem Tagebuch nicht nur, was er von dieser Umwälzung sieht, sondern auch, was er hört. Und das Interessante an dem Fall ist, dass ganz viele der zentralen Ereignisse dieser Umwälzung für ihn vor allen Dingen als akustische Überwältigungsszenarien erscheinen. Mit viel Glockenklang, mit viel Kanonendonner, mit viel Aufmärschen von verschiedenen politischen Gruppierungen in verschiedenen Orten in der Stadt. Das alles als solches protokolliert wird und damit sozusagen einen Sound der Revolution im Schriftmedium Niederschlag findet.
Während Jan-Friedrich Missfelder das erzählt, denkt der Radiojournalist natürlich sofort daran, dass man hier gut Glockengebimmel und Kanonendonner aus dem Schallarchiv einspielen könnte. Guido Knopp fürs Radio sozusagen. Aus Sicht des Historikers wäre das jedoch ein Frevel.
Weil sie nie die gesamten kulturellen und politischen sozusagen Beisounds, die man da irgendwie einkalkulieren müsste, um wirklich eine Erfahrung zu rekonstruieren, mit wieder aufführen können.
Die Rekonstruktion historischer Töne ist damit aus wissenschaftlicher Sicht weitgehend sinnlos. Denn selbst bei existierenden Aufnahmen, etwa von einer Luftschutzsirene, kann nur derjenige den historischen Klangeindruck erleben, der selber im Krieg Angst vor Luftangriffen hatte. Alle anderen hören den historischen Ton nur aus der heutigen Perspektive und damit mehr oder weniger verzerrt. Das heißt natürlich nicht, dass historische Tonaufzeichnungen bedenkenlos entsorgt werden können. Denn auch das Nachhören Jahrzehnte später kann das eigene Wissen bereichern und manchmal auch für gute Unterhaltung sorgen. Etwa wenn man sich heute kritische Höreranrufe beim Norddeutschen Rundfunk anhört, nachdem der im Frühjahr 1951 ein Hörspiel über die Träume eines Kindermörders gesendet hatte.
Ist ja grauenhaft, was Sie da den Leuten auftischen.
Ja, was wollten Sie denn hören? Was haben Sie denn erwartet?
Bisschen was Nettes, aber doch nicht so einen saumäßigen Kram von Kindermord und von allem möglichen Scheiß. Also das ist ja der Gipfel der Frechheit, abends im Radio solche Dinger durchzubringen.
Sind das authentische Alltagsstimmen aus den frühen 50er Jahren? Nein, sagen die Historiker und raten zur Skepsis. Wie Menschen vor mehr als 60 Jahren im Alltag geredet haben, wie sie sich im Gespräch empörten, das verraten uns diese Aufnahmen nicht. Auch wenn es sich zunächst so anhört.
Geschichte zum Anhören, das war ein Beitrag von Armin Himmelrath.